OMG meets diversity. Jeder Mensch ist einzigartig und sorgt damit für Vielfalt in unserer Gesellschaft. Das Konzept Diversity greift diese Vielfalt auf und setzt sich für die Anerkennung und Wertschätzung aller Menschen ein. Diversity betrifft somit alle.
Herzlich willkommen zu der Podcast-Reihe OMG meets Diversity. Heute ist mein Gast Herr Professor Dirk Wedekind und er wird uns ein bisschen das Thema Sucht näher bringen. Hallo, Herr Wedekind. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung und Kompliment an dieses schöne Format. Sehr lobenswert.
Guten Morgen. Danke schön. Ja, ich freue mich auch, dass Sie die Zeit gefunden haben, also bei dem wichtigen Thema Diversität mitzuwirken. Vielleicht können Sie sich ganz kurz vorstellen und was Sie so machen an der OMG.
Ja, ich bin inzwischen tatsächlich seit 26 Jahren hier an der UMG nach dem Studium hier auch hängen geblieben im Bereich Psychiatrie, Psychotherapie, habe mich nach der Promotion hier habilitiert, eigentlich eher im Bereich der Angststörung, wo ich lange Zeit mit Borwin Bandelow zusammengearbeitet habe, gleichzeitig dann aber auch die gleichzeitige Koinzidenz von psychischen Erkrankungen und anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel der Sucht, halt einfach im Rahmen von integrativen Konzepten, Komorbiditätskonzepten, so als mein Steckenpferd angenommen und dann vor 7 Jahren den Bereich für die Suchtmedizin hier an der psychiatrischen Klinik übernommen. Und das ist letztendlich auch das, was mich wissenschaftlich interessiert, viel halt einfach auch mit begleitenden psychischen Erkrankungen bei Suchterkrankungen, die natürlich in die Behandlungskonzepte mit reingehören, was ich gern propagiere. Und natürlich auch die Betreuung von Studierenden und Doktoranden, die mir immer gern am Herzen liegt und die universitäre Arbeit für mich auch was ganz Besonderes erscheinen lassen.
Ja, danke schön. Wir gehen vielleicht zu meiner ersten Frage. Das Thema Suchterkrankung und Diversität ist ein sehr komplexes Thema. Inwiefern beeinflusst Vielfalt die Wahrnehmung und Behandlung von Suchterkrankungen in verschiedenen Gemeinschaften? Können Sie was dazu sagen?
Das ist ein recht großes Thema. Man kann das ja tatsächlich erstmal so ein bisschen national sehen. Hier gibt es natürlich große Unterschiede in der Diversität, wenn wir mit verschiedenen Altersgruppen zu tun haben, auch bezogen sozusagen auf bestimmte Bedürfnisse, aber auch Krankheitsaspekte unter den Geschlechtern gibt es hier Unterschiede, aber natürlich auch, wenn man etwas globaler denkt, und das ist ein zunehmendes Thema, denke ich, auch über die letzten 20, 30 Jahre auch in der Suchttherapie und Suchtmedizin geworden, natürlich ethnische Unterschiede, kulturelle Unterschiede, die natürlich einen wichtigen Einfluss halt einfach auf Einstellungen, auf Ideen halt einfach zum Stellenwert von Suchterkrankungen als medizinische Erkrankung an sich haben. Und das sind natürlich Aspekte, die wir versuchen im Rahmen von integrativer Therapie immer möglichst gut zu bedenken und zu beachten, um jedem halt einfach auch mit seinen Bedürfnissen gerecht werden zu können.
Ja, Sie haben auch über kulturelle Unterschiede gesagt. Wie kann kulturelle Sensibilität in der Suchtberatung und Therapie gefördert werden, um eine effektive Unterstützung für Menschen verschiedener Hintergründe zu gewährleisten? Vielleicht haben Sie da auch Beispiele aus der Praxis.
Vielleicht ist das anhand von Beispielen besser zu erklären, als das global versuchen zu beschreiben, aber in der Tat für alle, die mit der Behandlung von Suchterkrankten zu tun haben in allen Berufsbereichen, ist es natürlich wichtig, halt einfach auch gut informiert zu sein, welche Unterschiede hier möglicherweise auch prägend für ja, das Krankheitsverständnis oder auch Behandlungsmotivation, Behandlungserwartung halt stehen können. Das kann, sage ich mal, in bestimmten kulturellen, religiösen Kreisen halt einfach große Unterschiede halt einfach auch zum Beispiel geben, was jetzt zum Beispiel das Verständnis in der Therapie zwischen Männern und Frauen angeht. Es gibt kulturelle Kreise, wo ich aus einzelnen Beispielen erlebt habe, dass männliche Patienten Schwierigkeiten haben, halt einfach auch im Behandlungsteam mit Frauen zusammenzuarbeiten, wo man eine gewisse Sensibilität dazu haben soll. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Nationalitäten, in denen bestimmte Suchtmittel anders betrachtet werden als bei uns, wo vielleicht zum Beispiel das Alkoholproblem halt einfach einen anderen Stellenwert hat, wo es mehr in kulturelle Kontexte halt hineingehört, wo erstmal halt einfach ein Verständnis für Alkoholismus als Erkrankung überhaupt geschaffen werden muss. Auch andere Kulturen, wo zum Beispiel bestimmte Substanzen, vielleicht sage ich mal Kokainpräparate in südamerikanischen Ländern oder das Kat zum Beispiel eigentlich ein Pflanzenprodukt, was aber auch so einen amphetaminähnlichen Effekt hat, zum Beispiel im Jemen, wo solche Präparate halt einfach auch in der Kultur halt einfach mehr verankert sind und weniger sozusagen als ja Suchtstoffe mit Erkrankungspotenzial halt gesehen werden. Das ist eine wichtige Sache, aber auf der anderen Seite ist auch ein Aspekt, der mir immer wieder auffällt, dass in bestimmten Ethnizitäten natürlich auch psychische Erkrankung und auch Suchterkrankung als Krankheit an sich erstmal ein diskussionswürdiger Punkt ist, wo Einstellung, dass psychische Erkrankungen natürlich deutlicher Stigmatisierung unterliegen, hier dann halt einfach Behandlungsbereitschaften oder überhaupt das Hilfesystem in Anspruch nehmen, natürlich deutlich reduziert sind. Und das trifft in gleicher Art natürlich auch auf die Suchterkrankung zu, vielleicht sogar noch viel mehr, weil die Einstellung, die wir ja selbst sozusagen in unserem Land noch kennen, die viele Leute haben, dass Suchterkrankung vielleicht einfach auch eher konstitutionelle Schwächen und Willensarmut darstellt, was ja letztendlich überhaupt nicht dem Krankheitscharakter von Suchterkrankungen entspricht, ist sicherlich auch in vielen anderen Kulturen, in anderen Ländern ein wesentliches Problem, was ja das Verständnis für Suchterkrankung, die Behandlungsbereitschaft und die Erwartung an die Behandlung natürlich ganz wesentlich mit betrifft.
Ja, Sie haben schon ganz große Breite an verschiedenen komplexen Themen schon genannt.
Ist ja auch ein riesiges Thema, ja, wo.
Genau, das stimmt. Vielleicht können Sie noch was kurz zu sozioökonomischer Vielfalt was sagen. Welche Rolle spielt sozioökonomische Vielfalt bei der Entstehung und Bewältigung von Suchtproblemen? Das ist bestimmt auch wichtiger Punkt, kann ich mir vorstellen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Wir sehen tatsächlich halt einfach so in den zurückliegenden 2 bis 3 Jahrzehnten auch deutliche Veränderungen halt einfach in den Konsummustern einzelner Bevölkerungsgruppen, die sich natürlich auch durch große sozioökonomische Unterschiede auszeichnen. Jetzt nicht nur bei den Erwachsenen, was das Einkommen angeht, auch bei den jüngeren Menschen, bei denen natürlich die finanziellen Verhältnisse andere sind als, sage ich mal, bei den beruflich Etablierten. Aber wir sehen gerade jetzt, wo zum Beispiel auch die Cannabis-Freigabe in der Debatte steht, in welcher Ausgestaltung, in welchen Konsequenzen die umgesetzt worden werden kann, natürlich einen deutlichen Zuwachs von ja zumindest freizeitmäßigem, gelegentlichem Cannabiskonsum, gerade in der Gruppe eigentlich der gesellschaftlich etablierten Gruppe, so im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Wir sehen auf der anderen Seite einen gewissen Schwerpunkt mit starkem Alkoholkonsum, nicht unbedingt zwingend einem abhängigen Konsum, aber tatsächlich einem gelegentlichen starken, massiven Rauschtrinken, was dann auch letztendlich oft auch zu medizinischen Notfällen führt, gerade bei den jüngeren Menschen, bei Teenagern bis, sage ich mal, in das jüngste Erwachsenenalter. Und wir sehen natürlich bei den Leuten, bei denen die sozioökonomischen Verhältnisse relativ geregelt sind, halt einfach auch so einen gewissen Trend halt einfach auch zu synthetischen Drogen, die vermehrt auch in diesen Bereichen, nicht nur sozusagen in sozioökonomisch schwächeren Bereichen eingenommen werden, wo wir dann tatsächlich auch Amphetaminderivate, Kokain in erhöhtem Ausmaß halt einfach auch in einem Umfang sehen, der in der früheren Zeit nicht so da war. Nicht zwingend unbedingt mit einem abhängigen Charakter, sondern tatsächlich halt einfach auch mit einem gelegentlichen, unregelmäßigen Gebrauch.
Und welche besondere Herausforderung gibt es bei der Prävention und Behandlung von Sucht in vielfältigen Bevölkerungsgruppen? Kann man die verschiedenen Personen in so bestimmte sozusagen Schubladen reinstecken?
Vielleicht nicht unbedingt abhängig grundsätzlich allein von den sozioökonomischen Verhältnissen. Ein wesentlicher Punkt, den wir auch in der Klinik immer wieder beobachten, dass nur, ja, ich würde nicht sagen geringer Anteil, aber sicherlich nicht der mehrheitliche Anteil der Suchtpatienten zu uns in die Behandlung kommt und nicht allein nur ein Suchtproblem hat. Viele Menschen kommen mit anderen psychischen, tatsächlich auch behandlungsbedürftigen Erkrankungen wie Ängsten, Depressionen, Traumafolgestörungen, gelegentlich auch Psychosen, bei denen jetzt erstmal der Suchtmittelgebrauch, die Suchtmittelabhängigkeit im Vordergrund steht, wo man aber für die Gesamtbehandlungsplanung natürlich die begleitende Erkrankung ganz wesentlich halt einfach auch mit in das Behandlungskonzept mit integrieren muss, um halt einfach nicht zu riskieren, dass durch eine, ja, einfache Entgiftungsbehandlung hier nicht Risikofaktoren einfach stehen gelassen werden, die dann relativ schnell halt einfach auch wieder mit einem erhöhten Rückfallrisiko einhergehen. Nun hat man natürlich bestimmte Bevölkerungsgruppen, die von psychiatrischer Begleiterkrankung in erhöhtem Maße betroffen sind. Rein statistisch gibt es zum Beispiel Angsterkrankungen etwas häufiger bei Frauen. Aber letztendlich natürlich auch Traumafolgestörungen vielleicht häufiger in, ja, Menschen, die aus eher instabilen Verhältnissen auch familiär gesehen kommen, sodass hier natürlich halt einfach auch immer individuelle Besonderheiten auch der Lebensvorgeschichte und ihre möglichen Einflüsse auf die Entstehung von begleitenden Erkrankungen und dann in der Konsequenz natürlich auch der Suchtentwicklung halt dann einfach auch beachtet werden müssen. Man kann verstehen, dass ein Mensch mit einer ausgeprägten Angststörung den Alkohol vielleicht dann halt einfach auch zur Angstlösung, zur Stressreduktion benutzt und beim Wegfall des Suchtmittels im Rahmen einer Entgiftungstherapie natürlich nur halb geholfen ist, wenn konsequenterweise halt einfach nicht dann auch die Angst mitbehandelt wird. Und so hat man dann letztendlich eher so Drehtüreffekte, die, wenn man diese integrativen Elemente übersieht, nicht gut aufgefangen werden können. Das so als Beispiel.
Ja, und wie können Vorurteile und Stigmatisierung und im Zusammenhang mit Sucht in verschiedenen kulturellen Kontexten überwunden werden? Haben Sie da eine gute Idee, guten Vorschlag?
Hauptsächlich durch Vermittlung von Informationen darüber, was Sucht letztendlich auch bedeutet, altmodische Vorstellungen abzulegen und eher moderne Ansätze zu haben, die Sucht als Erkrankung, als behandlungsbedürftige Erkrankung sehen, aber auch letztendlich den Aspekt der, wie ich eben ausführlicher geschildert habe, begleitenden psychischen Erkrankungen, die einen enorm hohen Stellenwert in einer ausreichend guten Suchtbehandlung dann auch haben sollten, müssen halt einfach vermittelt werden. Insbesondere halt die Vorstellung, dass Sucht etwas ist, was man aus, ja, einer gewissen Willensanstrengung mit einer gewissen Motivation halt einfach auch selbst überwinden kann, sind Vorstellungen, die sicherlich nicht mehr zeitgemäß sind und die dazu führen, dass die Betreffenden nicht nur stigmatisiert werden, sondern letztendlich aufgrund dieser Vorurteile und Stigmatisierungsprozesse auch größere Hemmschwellen haben, tatsächlich auch das Hilfesystem und letztendlich auch adäquate Therapie halt aufzusuchen und in Anspruch zu nehmen. Und diese Hemmschwellen müssen wir versuchen, durch Informationsverarbeitung in eigentlich sämtlichen Bevölkerungsgruppen zu reduzieren, damit letztendlich jeder Erkrankte halt einfach auch die Behandlung bekommt, die er auch gut brauchen kann.
Ja, gibt es besondere Initiativen oder Programme, die sich erfolgreich erwiesen haben, um Suchtprävention und Behandlung in diversen Gemeinschaften zu fördern? Haben Sie da Beispiele vielleicht aus, ja, aus Ihrem Arbeitsalltag, vielleicht aus dem Austausch mit verschiedenen Kliniken?
Ich denke, wesentlich ist, dass man halt einfach versucht, die Suchtbehandlung in der Zukunft noch nachhaltiger oder zumindest so nachhaltig zu machen wie möglich. Was bedeutet, dass nach der Akutbehandlung, die wir natürlich zum Beispiel hier bei uns in der Klinik anbieten, halt einfach dann auch einen Schwerpunkt darauf setzt, Abstinenzerhaltung zu schaffen durch adäquate Behandlung von Begleiterkrankungen, durch Aufrechterhaltung motivationaler Prozesse, die nicht halt einfach zu schnellen Rückfällen führen, weil bei vielen Suchterkrankungen die ersten Monate nach der Abstinenz halt einfach die rückfallgefährdetsten sind. Und hier können dann zum Beispiel halt einfach auch tagesklinische und ambulante Angebote und was wir sehr propagieren, halt einfach auch die rehabilitativen Angebote eine gute Möglichkeit ergeben, dass es den Leuten gelingt, halt einfach auch langanhaltend suchtmittelfrei leben zu können.
Welche Rolle spielen traditionelle Heilmethoden und vielleicht auch alternative Ansätze? Vielleicht können Sie auch ein paar Beispiele nennen von traditionellen Heilmethoden und alternativen Methoden in der Behandlung von Suchterkrankung in unterschiedlichen kulturellen Gemeinschaften oder unterschiedlichen Gruppen.
Es gibt viele kulturelle Gemeinschaften, in denen tatsächlich das Verständnis von Sucht halt einfach auch noch sehr solchen Mechanismen unterliegt, dass hier nicht unbedingt eine behandlungsbedürftige Erkrankung gesehen wird. Auf der anderen Seite wird hier schon erkannt, dass man etwas für die Leute tun muss, weil halt einfach der psychische und der körperliche Gesundheitszustand darunter sich natürlich deutlich verschlechtert. Es gibt viele kulturelle Kreise, in denen die Rolle der Familie dann einen sehr viel größeren Einfluss hat als bei uns. Zum Beispiel in den arabischen Ländern ist die Familie da häufig sozusagen der erste Hilfegeber, bevor man das medizinische Hilfesystem in Anspruch nimmt. Und hier ist natürlich auch viel Hilfe zu erwarten durch nahestehende Personen, durch Bezugspersonen. Das sehen wir letztendlich auch bei unseren Patienten, die bei uns aufgewachsen und sozialisiert worden sind, dass hier tatsächlich die Familie einen enorm großen Einfluss hat. Wenn Sie jetzt sozusagen auf alternative pharmakologische Faktoren einspielen, muss man sagen, hier gibt es sicherlich Ansätze, die allerdings wissenschaftlich noch nicht besonders gut evidenzbasiert sind. Aber es gibt zumindest erste Ideen, die zum Beispiel mit sogenanntem Microdosing von halluzinogenen Substanzen halt arbeiten. In bestimmten Bereichen psychische Erkrankung, aber auch der Suchterkrankung wird sicherlich das Thema der ärztlich gestützten Cannabistherapie in der Zukunft möglicherweise eine größere Rolle spielen. Und es gibt natürlich auch Ansätze, die tatsächlich halt einfach Sucht durch Konsum anderer Suchtstoffe halt versuchen zu kurieren. Eher, sage ich mal, im Rahmen von wirklich sehr alternativen Konzepten, die sicherlich in Einzelfällen Erfolge berichten können, die aber wissenschaftlich überhaupt noch nicht gut untersucht sind und insofern auch noch ja keinen Einzug finden konnten in unsere Empfehlungsleitlinien.
Ja, sehr, sehr spannende Themen, dass man auch mit sozusagen Suchtmitteln die Suchterkrankung auch bekämpfen kann, was Sie so ein bisschen erläutert haben. Sehr spannend. Wie ist Ihre Meinung? Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, um sicherzustellen, dass die Forschung und auch natürlich Politik im Bereich Sucht die Bedürfnisse und Erfahrungen aller Menschen berücksichtigen?
Im Allgemeinen, und das trifft natürlich dann auch auf alle Gruppen, über die wir sprechen oder gesprochen haben, zu, wird es ein wichtiges Signal sein, der Politik zu zeigen, dass integrative Therapiemaßnahmen dringend ausgebaut werden müssen. Wir sehen im Alltag, dass wir von den Kostenträgern oft sehr kurze Zeiten nur zur Verfügung gestellt bekommen, um Suchttherapie zu machen, wo wir diese ganzen vielversprechenden Konzepte, die ich angerissen habe, natürlich überhaupt nicht in der Lage sind, die umzusetzen. Das heißt, wir brauchen halt einfach auch validierte und etablierte Konzepte, die auch die Politik überzeugen, uns halt einfach auch mehr Zeit und auch mehr Mittel für die adäquate Suchttherapie zur Verfügung zu stellen, weil die Chancen halt einfach auf nachhaltige Abstinenz hierdurch sehr viel größer sind als durch die bisherige Praxis, die natürlich in vielen Versorgungskliniken unweigerlich damit verbunden ist, dass wir zu einer Drehtürmedizin kommen, die mit häufigen Rückfällen und einer schlechten Langzeitprognose verbunden sein können. Das trifft natürlich genauso auf die Wissenschaft zu, die mit solchen Behandlungskonzepten halt einfach auch noch mehr ja, gute Wissenschaft machen muss, um hier letztendlich halt einfach auch aussagekräftige Ergebnisse zu produzieren, aber auch sicherlich in Bezug auf psychotherapeutische oder medikamentöse Möglichkeiten guter Suchtbehandlung noch enorm ausbaufähig erscheint.
Ja, das klingt sehr plausibel. Sie haben auch vorhin gesagt, dass der Zugang zu kultursensibler Bildung und Information auch sehr wichtig ist, um die Reduzierung von Suchtproblemen. Wie können sich eigentlich so alle Menschen irgendwie so ein bisschen da davor schützen? Also wir können alle betroffen sein von Suchtproblemen. Und wie erkennt man das? Also, dass man zum Beispiel ein Suchtproblem hat. Und was würden Sie da jedem raten? Also, wo können wir aufmerksam werden? Also bei welchen Symptomen oder bestimmten Anzeichen?
Zum einen muss ich sehr propagieren, dass wir sehr viel mehr niedrigschwellige Anlaufsysteme und Institutionen für Menschen mit Suchtproblemen haben müssen, weil aufgrund der Situation, wie wir sie haben, nicht jeder natürlich gleich damit zum Arzt oder tatsächlich in eine psychiatrische oder suchtmedizinische Abteilung geht. Wir brauchen zunächst erstmal Systeme, die Informationen vermitteln, Suchtberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, vielleicht sogar gemeindenahe oder auch kirchlich getragene Institutionen, die vermehrt Möglichkeiten bekommen, halt einfach auch offen und erstmal unverbindlich zu informieren, dass jeder halt einfach auch die ja, Bedürftigkeit von sich oder auch sicherlich von Angehörigen überprüfen kann. Menschen mit einem abhängigen Konsummuster brauchen dringend eine qualifizierte Entgiftungsmaßnahme, die natürlich nur in stationärem Kontext stattfinden kann. Wichtig wird sein, in der Zukunft mehr Menschen in früheren Phasen der suchtmittelbezogenen Störung im Rahmen des problematischen oder schädlichen Konsums vielleicht schon zu erfassen, weil man hier sicherlich auch noch mit niedrigschwelligeren Hilfsangeboten halt einfach auch eingreifen kann, bevor halt einfach eine ja, stationäre Entgiftungsbehandlung unumgänglich wird. Und diese Systeme aufzubauen und letztendlich damit auch den Betroffenen möglichst frühe Informationen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wird ein wesentliches Ziel für die Zukunft sein. Das ist sicherlich in den letzten 20 bis 30 Jahren schon zu einigen vielversprechenden Initiativen hier gekommen. Aber das kann man sicherlich noch ausweiten, um halt tatsächlich einen Suchtmittelgebrauch nicht zu einer Suchtmittelabhängigkeit werden zu lassen.
Ja, und vielleicht hier noch so die letzte On-Top-Frage. Man hört heutzutage sehr viel über das Thema Social-Media-Sucht, Computersucht. Das sind natürlich neue Begriffe, weil die meisten verbinden Sucht mit Alkoholsucht, mit Drogensucht, vielleicht mit Spielsucht. Wie ist Ihre Meinung? Ist das eine große Gefahr, sehen Sie, also diese Social-Media-Sucht, Handysucht als was Gefährliches, was auf uns zukommt? Und gibt es da vielleicht noch Vorschläge von Ihrer Seite, wie könnte man das vermeiden?
Sicherlich sind es ganz andere Aspekte, die bei ja, Suchtmitteln wesentlich sind, die tatsächlich irgendwie auch eine körperliche Abhängigkeit mit sich bringen, weil letztendlich hier körperliche Entzugssymptome ja häufig ein Motiv für die Betroffenen darstellen, wieder Suchtmittel zu konsumieren. Aber letztendlich sind es auch die nicht stoffgebundenen Süchte, die zunehmend relevant werden und mit dem Gebrauch von Internet und sozialen Plattformen natürlich gerade die jüngeren Menschen oft vor Schwierigkeiten stellen, die sich dann wiederum auch darin äußern können, dass tatsächlich halt einfach der wirkliche soziale Austausch so reduziert wird, dass die Leute einfach oder die jungen Menschen dann einfach auch Fähigkeiten weniger gut erlernen, die halt einfach zu einem sozial kompetenten Erwachsenenleben dann halt einfach auch führen können. Wer letztendlich nur noch über Chats und soziale Medien kommuniziert, wird halt nicht die sozialen Kompetenzen etablieren können, die ihm das Zwischenmenschliche mit wirklichen Personen im wirklichen Leben, im beruflichen Alltag dann später ermöglichen und damit natürlich Stressfaktoren induziert werden, die dann in der Folge auch wieder mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für psychische Erkrankungen wie Depression oder Angsterkrankungen zusammenfallen könnten. Insofern ein ernstzunehmendes Problem, wo letztendlich auch die Schulen und die Erziehungsberechtigten sehr gefordert sind, erste Anzeichen von so einem schädlichen Gebrauch zu erkennen und Mittel zu finden, wie man das reduzieren kann auf ein Maß, wie es dann tatsächlich halt einfach auch nicht gesundheitsgefährdend ist.
Ja, das haben Sie wirklich sehr schön erklärt und ich finde das Thema wirklich super spannend und sehr komplex und Sie haben das, finde ich, sehr prägnant und sehr transparent und klar irgendwie erläutert. Vielen Dank dafür, Herr Wedekind. Ja, wir sind jetzt am Ende von unserem Interview. Ich möchte mich hier an der Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken für den interessanten und wertvollen Input für das Thema Diversity und Suchterkrankung. Ja, und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich und Glückwünsche nochmal an diese tolle Initiative und ich hoffe, dass möglichst viele Leute ihre Diversity-Serie dann tatsächlich auch anschauen.